Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon und der Nachricht des Tages.
Es ist 10 Uhr an diesem Montagvormittag. Guten Tag hier bei den Weltnachrichten. Paukenschlag in Berlin, nicht wahr, Lena? Wer hätte das erwartet? Denn die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, sie verzichtet auf die Kanzlerkandidatur.
Genau das habe Kramp-Karrenbauer im CDU-Präsidium mitgeteilt. Das wurde noch offiziell bestätigt. AKK werde auch den CDU-Vorsitz.
Annegret Kramp-Karrenbauer schmeißt hin und die Meldungen überschlagen sich. Vom Paukenschlag, wie gehört, ist die Rede. Vom Chaos in der CDU textet Spiegel Online. AKK und die Hauptstadtjournalisten, das war ohnehin von Anfang an keine Liebesgeschichte. Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Sendung, nämlich mit Günter Banners, dem langjährigen Leiter des Hauptstadtbüros der FAZ. Den haben wir gerade noch nicht erreicht und deswegen ziehen wir noch einen anderen Beitrag vor, nämlich nicht den klassischen Journalismus, sondern die sozialen Medien, in denen vor allem Rechtspopulisten zurzeit reüssieren. Den Diskurs über amerikanische Ideen verändern will beispielsweise die US-Webseite Prager University, kurz Prager U genannt. Deren Gründer Dennis Prager ist zwar bereits 71 Jahre alt, die populären Videos, die von seiner Organisation ins Netz gestellt werden, erreichen allerdings vor allem Menschen, die jünger als 35 Jahre sind. Senior Stadtlich hat sich Prager U für uns einmal genauer angesehen.
Ein nüchterner Hintergrund, viele Grafiken und Zahlen, sehr professionell produziert. Die Videos von PragerU wirken erstmal fast wissenschaftlich. In jeweils 5 Minuten sollen sie auch komplexe Fragen klären wie, sind manche Kulturen besser als andere oder warum niemand mehr den Mainstream-Medien vertraut. Einige der vermeintlichen PragerU-Wahrheiten, der Klimawandel, vielleicht gar nicht so schlimm, Faschismus, eine linke Ideologie, Polizeigewalt gegen Schwarze, gibt es nicht. Die erfolgreichsten Videos haben auf YouTube mehrere Millionen Aufrufe.
Feminism is a mean-spirited, small-minded and oppressive philosophy.
Feminismus ist eine engstirnige, kleinkarierte Philosophie der Unterdrückung.
Today's Democratic Party and their allies on the progressive left. They want to shut up conservatives, just like racists once wanted to shut up blacks.
Die Demokraten und ihre Verbündeten wollen Konservative zum Schweigen bringen, genauso wie die Rassisten einst die Schwarzen zum Schweigen bringen wollten.
To call someone a climate change denier is to intentionally link them to people who deny the Holocaust.
Jemanden einen Klimawandelleugner zu nennen, bedeutet ihn absichtlich in die Nähe derer zu rücken, die den Holocaust leugnen.
Die junge Zielgruppe finde hier endlich das, wonach sie so lange gesucht habe. So sieht es Craig Strazieri, Marketingchef bei PragerU. Ich denke, ein großer Teil unseres Erfolges kommt daher, dass junge Leute nach der Wahrheit suchen. Leider haben in den USA das Bildungssystem und die Mainstream-Medien nur eine Weltsicht und die ist links. Und damit wurden junge Leute für viele Jahrzehnte indoktriniert und jetzt merken sie, dass vielleicht nicht alles stimmt, was man ihnen erzählt hat. Ramesh Srinivasam interpretiert das anders. Er ist Professor für Informationswissenschaft an der University of California in Los Angeles und glaubt nicht, dass der Erfolg von PragerU allein in ihren konservativen Wahrheiten liegt. PragerU liefert Inhalte. Sie gehören zu dieser neuen Trump-unterstützenden Welle des Rechtspopulismus. Durch die Art ihrer Inhalte und dadurch, dass sie sie online sehr erfolgreich vermarkten, schafft es PragerU, Wähler zu beeinflussen und die Einstellungen der konservativen User weiter zu verfestigen. Präsentiert werden die Inhalte von oft hochkarätigen Persönlichkeiten aus Medien, Politik und Wissenschaft. Dazu gehören konservative Kommentatoren wie Ben Shapiro, genauso wie der Greenpeace-Mitbegründer Patrick Moore und die Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali. Manchmal spricht auch der PragerU-Gründer selbst, Dennis Prager. Ursprünglich ein Gegner Donald Trumps, schwenkte er kurz vor dessen Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2016 um. Die Bedrohung durch die Linke sei so groß, dass jeder republikanische Kandidat unterstützt werden müsse. Die Linke zu besiegen ist eine ebenso dringende moralische Notwendigkeit wie den Islamismus zu besiegen. Das sind die zwei Feinde unserer westlichen Zivilisation. Eine Studie des Forschungsinstitutes Data and Society hat 2018 Verbindungen von PragerU zur extrem rechten Alt-Right-Bewegung herausgearbeitet. PragerU-Präsentatoren wie Dave Rubin haben auch eigene Shows, in denen sie unter anderem führende Alt-Right-Köpfe zu Wort kommen lassen. Hier zum Beispiel Stefan Molyneux zum Zusammenhang von Rasse und IQ.
Gibt es denn Belege, dass das genetisch ist?
Genetisch inwiefern?
Wenn wir jetzt das Gehirn eines weißen 25-Jährigen mit dem eines schwarzen 25-Jährigen vergleichen würden, was ist dann da?
Sie sind unterschiedlich groß.
Rubin lässt Molyneux völlig abwegige Aussagen unwidersprochen stehen. Laut der Data and Society-Studie verwischen durch solche Interviews die Grenzen zwischen konservativ und alt-right. Rassistische Argumente werden salonfähig, auch im Umkreis von PragerU. Marketingchef Strazeri hat allerdings eine andere Erklärung dafür, dass seine Organisation von manchen als rechts bezeichnet wird. Die versuchen uns mit allem in einen Topf zu werfen, alt-right oder extrem oder Verschwörungstheorien, all diese irren Namen, die die linken Medien sich ausdenken. Ihr Ziel ist es, die großen Internetplattformen dazu zu bringen, uns weiter zu zensieren. PragerU führt gerade zwei Prozesse gegen YouTube-Mutter Google, weil einige ihrer Inhalte, wie sie sagen, aus ideologischen Gründen, auf YouTube nur eingeschränkt zu sehen seien. Zumindest kann sich PragerU damit als Opfer inszenieren. Auf ihrer Website gibt es eine eigene Playlist für Videos, die YouTube zensiert, mit jeweils mehreren Millionen Aufrufen.
Ein Beitrag von Sinje Stattlich. Dem noch hinzuzufügen ist, dass Twitter und Facebook es bislang abgelehnt haben, ein Video zu entfernen, das die amerikanische Oppositionsführerin Nancy Pelosi dabei zeigt, wie sie Donald Trumps Redemanuskript zur Lage der Nation zerreißt. Was sie ja auch getan hat. Der inkriminierte Clip suggeriert jedoch, Pelosi habe das getan, während Trump verdiente Veteranen auszeichnete. Und das ist eine Fälschung. Und bringt uns wieder einmal zu der Frage, ob soziale Medien nicht stärker reguliert werden müssten. Vier Landesmedienanstalten jedenfalls haben schon Alarm geschlagen. In einem Monitoring für die EU-Kommission empfehlen die Aufseher von NRW, Bayern, Berlin-Brandenburg und Rheinland-Pfalz weitreichende Regulierungsmaßnahmen. Doch wie könnten die aussehen? Arne Hell berichtet.
Anfang Januar ist wieder gut zu beobachten gewesen, wie sich Falschinformationen verbreiten können. Auf Twitter werden erfundene Details über eine Frau geteilt, die in Sachsen tot aufgefunden wurde. Angeblich sei sie von Muslimen ermordet worden. Eine ausgedachte Lüge, aber viele Nutzer verbreiten sie, darunter auch solche, die es mutmaßlich gar nicht gibt, Fake-Accounts oder Bots.
Hier wird der öffentliche Kommunikationsraum manipuliert,
sagt Tobias Schmidt, der Direktor der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen.
Und das ist etwas, wo ich schon glaube, dass wir zu klareren Regeln kommen müssen und sowas im Zweifel auch unterbinden können müssten.
Zusammen mit den Landesmedienanstalten aus Berlin und Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Bayern hat Schmidts Behörde ein Jahr lang untersucht, wie gut die Regeln eingehalten werden, die es bisher gibt. Nicht nur zu Falschinformationen, sondern auch dazu, wie gut verschiedene Formen von politischer Werbung erkennbar sind. Ihr Ergebnis ist ernüchternd.
Wir haben herausgefunden, dass die Versprechen nur sehr lückenhaft eingehalten werden. Und das ist nicht bei einer Plattform so, sondern bei allen Plattformen, die wir untersucht haben. Also wir können hier durchaus von einem Systemversagen sprechen.
Bisher sind die Regeln freiwillig. Die großen Plattformbetreiber, Facebook, Google, Twitter, hatten sich vor knapp anderthalb Jahren nach mehreren Skandalen selbst zu mehr Transparenz und Gegenmaßnahmen verpflichtet. Die Landesmedienanstalten sprechen davon, dass dieses System der Eigenkontrolle gescheitert sei. Ganz besonders gelte das, wenn es darum geht, dass politische Werbung auch als solche gekennzeichnet wird. Es beginnt mit der Frage, was gehört alles zu politischer Werbung? Im Moment gäbe es dafür keine Definition, sagt der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken.
Ich habe den Eindruck, dass nur das sozusagen als politisch klassifiziert wird, wo derjenige, der es hochlädt, sagt, du bist jetzt politische Werbung. Und das ist natürlich in keiner Weise ausreichend.
Denn nur ein kleinerer Teil politischer Postings wird im Netz offiziell als Anzeige bei den Plattformen geschaltet. Und selbst in diesen Fällen gilt, werden Werbeposts von Nutzern geteilt, verschwindet die Einblendung Anzeige wieder. Die Masse an Postings wird wiederum von Anfang an nicht als Werbung deklariert, sondern über Nutzeraccounts verbreitet. Und auch hier gäbe es genug Fälle, wofür die Verbreitung letztlich Geld fließt.
Das sollte man dann schon offenlegen, damit Nutzerinnen und Nutzer verstehen, dass das vielleicht gar nicht die innere Überzeugung dessen ist, der da einen Post setzt, sondern dass er dafür bezahlt wird.
Sagt Tobias Schmidt, Direktor der Landesanstalt für Medien in NRW. Er betont, dass es nicht um Meinungsäußerungen geht, sondern darum, wie Meinungen mit Geld beeinflusst werden sollen. Zum Beispiel auch durch Fake-Accounts und Bots, also Accounts, hinter denen gar keine echten Nutzer stehen. Auch gegen diese Form der Beeinflussung würden die Social-Media-Plattformen nicht ausreichend vorgehen. Facebook erklärt zu den Vorwürfen, dass man für mehr Transparenz bei politischer Werbung schon einiges getan habe. Allein im Herbst 2019 habe man zum Beispiel 1,7 Milliarden gefälschte Profile entfernt. Auch Twitter und Google schreiben, man habe Lösungen und Mechanismen entwickelt, um Missbrauch mit Accounts aufzudecken und schlechte Anzeigen zu entfernen. Twitter will von diesem Jahr an politische Werbung gar nicht mehr zulassen. Solche Maßnahmen halten die Landesmedienanstalten allerdings nicht für ausreichend. Außerdem kritisieren sie, dass die Betreiber der Plattform nicht ausreichend Daten herausgeben würden, um Maßnahmen überprüfen zu können. Das kritisiert auch der SPD-Europaabgeordnete Wölken.
Facebook, andere Plattformen müssen sehen, dass sie mit Beiträgen nicht einfach nur Geld verdienen, sondern dass sie damit auch den demokratischen Diskurs beeinflussen. Und wenn sie das nicht tun, dann muss der Gesetzgeber tatsächlich deutlichere Spielregeln setzen.
Genau das empfehlen die Landesmedienanstalten mit ihrem Gutachten der EU-Kommission, damit sie als nationale Behörden bei Verstößen auch eingreifen können. Facebook hat sich auf Anfrage zumindest offen gezeigt für mehr Regulierung. Gesetzliche Vorgaben seien wichtig.
Medias Res. Drei Fragen an
Tim Plachner, Chefredakteur bei Sauerlandkurier und Siegerlandkurier, sind kostenlose Wochenzeitungen. Wir erscheinen immer mittwochs und samstags, haben darüber hinaus aber eine sehr starke Online-Plattform auch.
Was läuft gut in den Medien?
Ich glaube, in den Medien läuft nach wie vor gut, dass es eine kritische Berichterstattung gibt, dass es eine investigative Berichterstattung gibt. Wenn man sich anschaut, wie die letzten Polit- oder Wirtschaftsskandale aufgedeckt worden sind, dann haben Medien da immer eine entscheidende Rolle mitgespielt. Da muss man sich nur mal vor Augen halten, was wäre, wenn es diese kritischen und hinterfragenden Medien plötzlich nicht mehr geben würde.
Was läuft schlecht in den Medien?
Dass wir es nicht schaffen, der durchschnittlichen Bevölkerung bewusst zu machen, wie wichtig unsere Rolle eben ist und dass man Medien eben braucht in einer funktionierenden Demokratie. Diese Durchdringung in die Breite, die fehlt uns irgendwie, das kriegen wir nicht hin. Und dass man dann unter Umständen für Qualität eben auch Geld ausgeben muss und eben nicht alles frei im Internet irgendwo abrufen kann, das ist auch ein Problem.
Und bei Ihnen?
Bei uns läuft sehr gut tatsächlich die digitale Transformation. Wir haben 2015 eine Online-First-Strategie bei uns ausgerufen, was für ein kostenloses Printmedium nicht ganz selbstverständlich ist. Das heißt, die tagesaktuelle Berichterstattung online, die ist für uns selbstverständlich. Das leben wir hier alle vor. Und Gott sei Dank quittieren das die Leser eben auch mit dem entsprechenden Zuspruch.
Ohne einen Mann wie Ahmed Yunis wäre die Hörfunkberichterstattung aus Palästina kaum denkbar. Auch wenn kaum jemand weiß, wer dieser Ahmed Yunis überhaupt ist. Yunis nämlich ist ein sogenannter Stringer. Stringer vermitteln ausländischen Reportern Kontakte, betätigen sich zudem auch als Fahrer und oder Dolmetscher. Kurz, ohne Stringer wären Auslandskorrespondenten vielfach aufgeschmissen. Sebastian Engelbrecht hat sich mit Ahmed Yunis getroffen.
70 Jahre ist Ahmed Yunis alt, körperlich und mental fit, und seine Lebenserfahrung ist für die Korrespondenten des ARD-Hörfunks viel wert. Eigentlich ist Yunis Facharzt für innere Medizin. Er hat in Rostock und Leipzig studiert und wurde in Erfurt promoviert. Von 1979 bis 1985 arbeitete er in mehreren Krankenhäusern in Thüringen, unter anderem in Meiningen und Suhl. Heute betreibt er eine Praxis in Gaza-Stadt und ist zugleich als sogenannter Stringer oder Producer für die ARD im Gazastreifen tätig. Ahmed Yunis verabredet für die Korrespondenten Interviewtermine, stellt Kontakte her, übersetzt ihre Gespräche vom Arabischen ins Deutsche. Manchmal beliefert er die Korrespondenten auch mit Tönen aus Gaza und schickt sie ins ARD-Studio Tel Aviv.
Ich berichte über die Lage. Vor allem, wenn es militärische Auseinandersetzung per Voice Message über WhatsApp. Das kommt aber auch, vor allem während des Krieges, dass ich direkt in einer Live-Sendung mit deutschen Sendern in Deutschland. Die rufen bei mir direkt an und wollen die aktuelle Lage wissen. Und das sende ich direkt live.
In der Regel aber bleibt Yunis der Kontaktmann im Hintergrund. Ohne ihn wären viele Berichte nicht möglich. Denn in der arabischen Welt sind persönlich gewachsene Beziehungen zu Behörden, Politikern und in die Gesellschaft von Gaza noch wichtiger als in Europa. Dennoch wird der Name des Stringers in den Radioprogrammen nur selten genannt.
Für mich persönlich, es wäre besser, aber es ist kein Problem. Wichtig ist, dass wir eine gute Reportage für den Hörer bereitstellen.
Die deutschen Korrespondenten für die palästinensischen Gebiete legen Wert darauf, dass Producer wie Ahmed Yunis ihnen Informationen nüchtern und unparteiisch zuliefern. Ist das für einen Palästinenser, der in Gaza viele Kriege miterlebt hat, eigentlich möglich?
Sicherlich, man hat nationale Gefühle. Man kann nationale Gefühle nicht trennen oder nicht ausschalten für die Momente der Reportage. Ich vertrete und unterstütze unsere Sache, aber im Rahmen der Grundregeln der Berichterstattung.
Unparteiisch zu bleiben, ist für Journalistinnen und Journalisten und auch für Producer wie Younis im Gazastreifen eine Herausforderung. Recherchen im Elend der Flüchtlingslager, wo die Menschen beengt wohnen, in primitiven Hütten ohne Strom und ohne Aussicht auf eine feste Arbeit, nehmen alle Beteiligten emotional mit. Immer wieder geraten die Berichterstatter auch in gefährliche Situationen, zum Beispiel bei nächtlichen Protesten palästinensischer Jugendlicher an der Grenze zu Israel.
Wir gerieten mal in Gefahr von Seite der Israelis, die haben auf uns geschossen. An der Grenze mal bei einer Nachtreportage.
Von der regierenden Hamas fühlt sich Ahmed Younis nicht bedroht. Er hat auch keine Versuche der Islamisten erlebt, ihn einzuschüchtern oder ihn in seiner Arbeit zu behindern. Die Hamas-Regierung habe ein Interesse an Berichten der Auslandspresse über die Lage in Gaza, meint Younis. Völlig frei können Journalisten und Producer in Gaza allerdings auch nicht arbeiten. Bei der Einreise aus Israel und auf dem Weg zurück fragen Grenzbeamte, womit sich die Korrespondenten befassen.
Sie möchten gerne wissen, was wir machen. Und das sagen wir auch vorab, was wir vorhaben. Und beim Verlassen der Gazastreifen, der Kollege gibt an, wo wir waren, was wir haben gemacht. Und damit hat sich
Ahmed Younis lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das gehört zu seinen besonderen Qualitäten und ist überlebenswichtig für die Berichterstattung aus einem Kriegsgebiet wie Gaza.
So, meine Damen und Herren, jetzt hatten wir Günter Banners kurz am Telefon und jetzt ist er schon wieder weg und die Leitung ist wieder zusammengebrochen. Daran können Sie sehen, das Ganze ist eine Live-Sendung. Oh, jetzt ist er doch da. Herr Banners, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie gut hören, ja.
Prima, hervorragend. Wir wollen ein bisschen über die Aufregung um Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen. Paukenschlag heißt es jetzt, Chaos in der CDU. Sind das berechtigte Attribute oder journalistische Übertreibung? Was meinen Sie?
Nein, das ist überhaupt keine Übertreibung. Das war ja nicht zu erwarten. Jedenfalls, alle waren überrascht. Ich glaube sogar auch die CDU-Führung, wahrscheinlich auch Frau Merkel. Aber es hatte sich in gewisser Weise abgezeichnet, dass sich in den letzten Tagen die Berichterstattung über Frau Kramp-Karrenbauer doch zunehmend kritisch gestaltet hatte, was aber jetzt nicht an den Medien lag, sondern eben an den politischen Umständen in Berlin und in Erfurt.
Nun ist es ja aber so, dass Politiker, die zunächst in der Provinz Karriere gemacht haben, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, wir können ja vielleicht auch an Kurt Beck zum Beispiel denken, dass sie sich im Hauptstadtbetrieb oft erstmal schwer tun. Wie haben Sie das bei Annegret Kramp-Karrenbauer beobachtet?
Ja, ich glaube, dass der Vergleich mit dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck richtig ist. Beide, Kurt Beck und Frau Kramp-Karrenbauer, erfolgreiche Ministerpräsidenten in der sogenannten Provinz, aber doch sehr erfolgreich, mehrfach Wahlen gewonnen. Und die taten sich in Berlin auf dem Berliner Pflaster schwer, obwohl man sagen muss, dass der Start von Kramp-Karrenbauer im Februar 2018, also jetzt vor 2 Jahren etwa, relativ gut war. Sie hat sich das Amt ja selbst gegriffen im Gespräch mit der damaligen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Und wie gesagt, ihr Start war gut.
Aber dass sich Politiker da so schwer tun, hängt das auch mit den Journalisten zusammen, mit den Hauptstadtjournalisten? Sind die da auch ein bisschen ungnädiger mit Menschen in Klammern aus, also in Anführungszeichen aus der Provinz?
Ja, da ist was dran. Kramp-Karrenbauer war nun nicht sehr gut vorbereitet. Sie hatte keinen größeren Stab in Berlin, obwohl man auch sagen muss, sie hatte ja als Ministerpräsidentin immer wieder Hintergrundgespräche veranstaltet in der saarländischen Landesvertretung. Die waren stets gut besucht und das war schon professionell. Aber ja, Landespolitik ist noch mal etwas anderes als Bundespolitik und das musste sie erfahren. Ich glaube, kritisch wurde es im Verhältnis zwischen Frau Kramp-Karrenbauer und den Medien zur Karnevalszeit vergangenen Jahres, als sie auf einer Karnevalssitzung, ich glaube in Baden-Württemberg war das, von den sogenannten Latte-Macchiato-Männern sprach, und über das dritte Geschlecht und ob sie Toiletten, diese oder jene Toiletten benutzen, das kam schlecht an. Und von da an setzte sich der Eindruck vor durch, naja, da ist eine Frau aus der Provinz, die, ja, die das Berliner Geschäft nicht richtig versteht. Das wurde dann vergessen und sie wurde dann ja später, und auch das hat sie ja sich selbst gegriffen, das Amt der Verteidigungsministerin. Aber da spielte natürlich eine Rolle, dass sie zuvor ausgeschlossen hatte, ins Bundeskabinett zu gehen. Und sozusagen dieser, naja, Art Wortbruch, das wurde ein Problem für sie. Aber wie gesagt, das war aus meiner Perspektive kein Problem zwischen Kramp-Karrenbauer und den Medien, sondern das war ein politisches Problem, was dann im Kern auch nichts mehr zu tun hatte oder wenig zu tun hatte mit der Fragestellung, da ist jemand, eine Frau aus der Provinz, die hier in Berlin das Geschäft nicht versteht.
Aber Frau aus der Provinz, ist es immer noch, auch im Jahr 2020, ein Problem, als Frau in der Politik tätig zu sein für Hauptstadtjournalisten? Werden die stärker rangenommen, härter rangenommen?
Nee, also bei Kurt Beck hat sich ja gezeigt, dass auch Männer hart rangenommen werden. Und der Journalismus in Berlin, der kann schon gnadenlos sein. Also wenn Politikerinnen und Politiker, Frauen wie Männer, Schwächen zeigen, dann setzt sich ein Prozess in Gang, der für die Betroffenen schlecht ausgeht. Mhm. Sie haben dann immer weniger Chancen. Und wenn dann noch dazu kommen politische Probleme, wie jetzt eben bei der Regierungsbildung in Erfurt, in Thüringen, dann wird es ganz heftig für die Betroffenen.
Vielen Dank. Einschätzung des langjährigen Leiters des FAZ-Hauptstadtbüros. Vielen Dank, Günter Banners.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, ich bin Lena Schweiger, ich arbeite für das Mainecho. In unserer Wertheimer Ausgabe, das ist dann die Wertheimer Zeitung, machen wir morgen auf mit der Überschrift Kein Harakiri im Wertheimer Stadtwald. Für diese Geschichte war der Kollege Matthias Schette im Wertheimer Stadtwald und hat sich mit den Forstarbeitern angeguckt, wie man Bäume fällt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Trockenheit der letzten zwei Jahre da noch eine zusätzliche Herausforderung schafft, weil oftmals ja die Bäume einfach beim Fallen auseinanderbrechen und das wirklich für die Menschen, die die Fellarbeiten machen, sehr, sehr gefährlich ist. Denn vor etwa einem Jahr ist ein privater Holzfäller im Wertheimer Stadtwald ums Leben gekommen, weil ein Baum, der angesägt war, durch einen Windstoß unerwartet umgekippt ist. In der Folge hat die Stadt Wertheim jetzt privaten Menschen verboten, im Wald Bäume zu fällen. Das dürfen auch die Forstarbeiter machen. Ja, und die Recherche war natürlich am vergangenen Freitag. Wir sind jetzt sehr gespannt, ob sich die Situation durch den Sturm von heute und auch von der kommenden Nacht noch verschärfen wird.
Und das war Medias Res für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz.